Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Aufnahme vom 24.01.2009 aus unserer Bibelwoche. Das Thema des Vortrags lautet: Der weite Horizont Gottes, Gottes Zukunft erkennen, in der Gegenwart leben. Daniel 7-12. Spricht Pastor Andreas Schäfer aus Langensteinbach.
Ich habe heute Nachmittag zwei große Vorteile vor Ihnen. Erster Vorteil: Ich rede und Sie müssen hören. Das ist angesichts eines absinkenden Koffeinspiegels ab 2 Uhr immer sehr, sehr hilfreich. Der zweite Vorteil ist, dass ich mir schon einen Überblick verschafft habe, die Kapitel 7-12. Sie haben das noch vor sich und das ist heftig. Jetzt versuche ich heute Nachmittag natürlich aus der unglaublichen Themenfülle der Kapitel, die jetzt vor uns liegen, das Beste zu machen. Das heißt, wir werden heute Nachmittag tatsächlich nur Einzeltexte anreißen können, antippen können, thematische Stichworte in den Raum werfen. Und ich hoffe, dass Sie dann das eine und andere aufnehmen und sagen, da möchte ich gerne nochmal einhaken und das war mir viel zu kurz. Denn wenn wir jetzt nochmal versuchen, die Kapitel 7-12 ins Visier zu nehmen, haben wir allein schon äußerlich eine unglaubliche Stofffülle vor uns. Ganz abgesehen von den nicht ganz einfachen Texten, die wir ja hier jetzt in den Kapiteln 7-12 so vor uns haben. Ich möchte gerne nochmal so einsteigen, Ihnen klarzumachen, wir hatten zwei Teile bei Daniel, dann 1-6 im Schwerpunkt Berichte, Ausnahme, Kapitel 2, was wir gerade eben gehabt haben. Ja? Kapitel 7-12, komplett die Daniel-Gesichte, die Daniel-Visionen, diese besonderen Eindrücke, Audition, Vision, die Daniel bekommen hat durch Gott. Und das ist jetzt dieser zweite Teil. Dieser zweite Teil sind also diese Daniel-Visionen. Und diese Daniel-Visionen sind in unterschiedlichen Jahren an den Daniel ergangen. Bei einer Vision handelt es sich ja um etwas Doppeltes. Zum einen etwas, was ich sehen kann, aber was ich hören kann. Was ich sehe, ist ganz verschieden, was Gott seinen Boten, seinen Propheten gezeigt hat. Mal waren es nur Gegenstände, mal waren es ganze Szenen. Mal wurden sie faktisch an einen Ort hingestellt, den sie da sehen konnten. Ganz verschieden, wie diese Visionen abgelaufen sind. Aber entscheidend ist, was so einer an Vision und an Audition uns eben jetzt hier berichtet und was wir in diesen Texten jetzt vor uns haben. Nun lesen wir mal ein paar Verse aus Daniel 7, um da in den Text hineinzukommen, um da ein wenig reinzufinden. Wenn wir da diesen Text anfangen, entdecken wir gleich, dass wir jetzt einem ganz anderen Jahr sind. Das heißt nämlich dort: Im ersten Jahr Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum. Das heißt, wir sind aus der Zeit im Kanetas raus. Wir sind jetzt schon in einer späteren Phase und haben nun etwa das Jahr 548, 549 ungefähr so vor uns, je nach Zählung. Hatte Daniel einen Traum und Gesichter auf seinem Bett und er schrieb den Traum auf und dies ist sein Inhalt. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht. Und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf. Und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe, hatte Flügel wie ein Adler. Und ich sah, wie ihm die Flügel genommen wurden. Und es wurde von der Erde aufgehoben und auf zwei Füße gestellt, wie ein Mensch. Und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und siehe, ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf einer Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen und sprach zu ihm: Steh auf und friss viel Fleisch. Danach sah ich und siehe, ein anderes Tier, gleich einem Panther, das hatte vier Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken und das Tier hatte vier Köpfe und ihm wurde große Macht gegeben. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark, hatte große eiserne Zähne und fraß um sich, zermalmte, was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere, hatte 10 Hörner. Und als ich auf die Hörner acht gab, sie, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem drei der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen, ein Maul, das redete große Dinge. Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee, das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm aus ein langer feuriger Strahl, tausendmal Tausende dienten ihm, zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm, das Gericht wurde auch gehalten, Bücher wurden aufgetan. Und ich merkte auf, um der Großen reden will das Horn rede, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lange ein jedes leben sollte. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, sein Reich hat kein Ende. Ich, Daniel, war entsetzt und das Gesicht erschreckte mich. Und ich ging, und dann kommt er zu diesem interpretierenden Engel und so weiter. Wir lassen es mal hier bei mir hin. Sofort entdecken wir, die Viererzahl taucht wieder auf. Die Viererzahl kennen wir doch. Wir hatten doch in Daniel 2 schon dieses viererreiche System. Dann kam die Entfaltung im vierten Reich mit Ton und Eisen, und dann kam der Stein. Und jetzt entdecken wir genau hier wieder die Viererzahl. Richtig. Und natürlich ist die Viererzahl sofort in einen Vergleich gesetzt worden. Daniel 2, die Viererzahl, in diesen vier großen Weltreichen. Babylonisches, Medo-Persisches, Griechisches, Römisches mit Nachfolgestaaten. In Vergleich gesetzt worden zu den Tierreichen, die jetzt nun hier in Daniel 7 genannt wurden. Und dabei entdecken wir ein ganz interessantes Prinzip in der Prophetie. Und dieses Prinzip taucht immer wieder auf. Nämlich das Prinzip in der Prophetie, dass es eine Fokussierung gibt. Das Prinzip der Fokussierung. Das heißt, mir wird in einem ersten prophetischen Bild nicht immer gleich alles gesagt. Dinge, die in Daniel 2 mir gesagt worden sind, die werden in Daniel 7 spezifiziert, werden genauer gesehen. Es ist, als ob ja wie ein Blick mit der Lupe jetzt stattfindet. Und natürlich interessiert auch den Daniel nicht das Reich 1, 2 und 3, das sind ja dann auch vorbei, sondern natürlich ist hochinteressant dieses letzte Reich. Und bei diesem letzten Reich erfahren wir nun Neues, was da abläuft, nämlich dass nach dieser berühmten Zehnerzahl, die da auch auftaucht, mit den 10 Hörnern, das da auch auftaucht, taucht uns noch etwas weiteres auf, nämlich dann, ich glaube 8, in Vers 8 heißt es, und es brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, von dem 3 der folgenden Hörner ausgerissen worden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das rede ganz große Dinge. Also, die vier Weltreiche, die sind ja zeitgeschichtlich erledigt, die vier Weltreiche. Und wir kommen jetzt in die Endphase, damals, in Daniel 2, parallel Daniel 7, wo es um dieses Nachfolgereich geht, dieses römische Nachfolgereich geht. Und da taucht die Zehnerzahl auf. Ob die jetzt eine symbolische Zahl ist für die Völkerwelten, das ist das eine, oder eine faktische Zahl, das können wir jetzt erst einmal offen lassen. Aber es kommt zu einer, wie auch immer geahnten, verändernden Machtkonstellation in diesem letzten Reich, bevor der Stein aus Daniel 12 da auftaucht. Das ist zumindest hier zu erkennen. Eine interne Machtverschiebung in diesem Reich findet statt. Das zumindest hören wir hier in Daniel 7. Das Prinzip der Fokussierung. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip, das manch einer auch vergessen hat und deswegen zu massiven Fehlschlüssen gekommen ist. Das erleben Sie zum Beispiel auch im ersten Buch Mose, Kapitel 1 und 2. Sie wissen, wie fröhlich, aber unnötig wir uns gestritten haben um die beiden Schöpfungsberichte, bis hin zu ganz verrückten Konzeptionen. Dabei ist es ein Grundprinzip der Bibel, das Prinzip der Fokussierung. Ist die Grundlage im ersten Schöpfungsbericht gelegt, dann kommt ab 1. Mose 2, 4a eine Fokussierung. Jetzt steht der Mensch im Mittelpunkt. Neu noch einmal eine Fokussierung, ein Prinzip, das uns so gar nicht liegt, das man in der Bibel aber recht oft wiederfindet. Wir sagen, die wiederholen doch alles. Und der Hebräer sagt, nein, 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 wir fokussieren nur, keine Hektik. Ja? Ein anderes Denken, das man zur Kenntnis nehmen muss, das Gefäß, in das die Offenbarung hineingegossen ist, ist anders, als wir normalerweise strukturiert sind. Und hier auch. Wir würden sagen, haben wir doch alles gehört. Und Gott sagt, nein, ich sage es euch nochmal. An einer Stelle fokussiere ich. Ich wiederhole die vier Reiche mit einem anderen Bild. Und dann fokussiere ich einen Themenbereich. Und den nehmt ihr euch dann nochmal besonders heraus. Also das Prinzip der Fokussierung. Die vier Weltreiche sind da. Das letzte Reich hat diesen antichristlichen, antigöttlichen Zuschnitt. Alle vier Weltreiche haben eigenartige Tiergestalten als Motiv. Das ist ja richtig klar hier. Sie haben diesen Löwen, sie haben diesen Bären, sie haben diesen Panther und sie haben das furchtbare Tier. Und alle diese Tiere sind keine normalen Tiere, obwohl sie schon als normale Tiere, nämlich als Löwe, Bär und Panther, ja schon gefährlich genug wären, sind es alles keine normalen Tiere. Diese Tiere werden zu Motiven für diese mächtigen Reiche. Und Sie kennen das, dass wir das ja bis heute haben, dass in unseren Staatswappen in erstaunlicher Weise bis in unsere Zeit hinein ja selten ein Staat sich ein Eichhörnchen als Motivtier wählt, nicht wahr? Es gibt sie oder eine Spitzmaus oder so, gibt's auch nicht, ja? Sondern was sie als Motive haben, Sie wissen es doch, sind genau diese Tiere. Da tauchen die Löwen ohne Ende auf und die Adler und was da so alles gibt. Sie haben selten eine Amsel gesehen oder einen Spatz als Motiv für ein Reich, ja? Das heißt, schon wir in unserem ganz normalen Bereich geben uns Tiere, die für Stärke, Macht, Einfluss stehen. Und das wird hier sogar noch verstärkt, indem diese Tiere noch so nicht normal sind. Nicht wahr? Der Löwe und der da kommt, der Löwe hat Flügel wie ein Adler. Nicht Flügel wie ein Spatz, ja. Der hat Flügel wie ein Adler. Und der Bär hat noch die Rippen zwischen dem Maul und der Panther hat noch Flügel wie ein Vogel auf dem Rücken und vier Köpfe. Und Sie merken, das sind keine normalen Tiere, das sind ganz extrem dargestellte, überdimensional mächtige Reich. Und das vierte Reich potenziert das Ganze in sich, hat diese Macht nochmal in besonderer Weise. Und jetzt staunen wir, und ich hoffe, zumindest Sie staunen, worin die Macht besteht dieses vierten Reiches. Wo die 10 Stämme raus, die 10er-Zahl rauskommt und dann noch einmal die interne Machtverschiebung sichtbar wird. Wodurch regiert diese letzte zugespitzte Horn? Ich hatte vergessen, das Horn zu erklären. Horn in der Bibel ist immer das Symbol für Macht. Ja? Horn ist immer ein Symbol für Macht. Wir haben ganz unterschiedliche Hörner in der Bibel. Ja? Aber dieses Horn steht für Macht, für Autorität. Wenn ein Horn auftritt, denkt an die Hörner des Altars oder andere Begriffe von Hörnern oder im Propheten Sacharja kommen bei den Nachtgesichten die 4 Hörner vor als potenzierte Macht, hat es immer mit Autorität und Macht zu tun. Und hier jetzt eben auch. Und dieses Horn, dieses letzte Horn hat eine ganz besondere Autorität und Macht. Und es ist ganz wichtig zu sehen, worin diese Autorität und Macht dieses Horns besteht. Wir würden zuallererst denken von unserer Kategorie, worin besteht Macht? Das ist zuerst eine wirtschaftliche Sache, würden wir heute sagen, nicht wahr? Das merken wir, was für eine Macht Wirtschaft ist. Und es ist militärisch. Das sind die beiden großen Dinge, auf die wir kommen, wenn es zum Thema Macht geht. Und Daniel 7 ist hypermodern und sagt, die Macht dieses Horns besteht, wie heißt es hier, in seinem Maul. Sehr derb ausgesprochen. Denn es redete große Dinge. Hochinteressant. Die Autorität und der Machtzuwachs besteht, wir würden das ganz modern sagen, in der Redekraft, in der Kraft, mit Worten tatsächlich zu lenken, zu steuern und zu bestimmen. Und wir sind doch ein Land, das in den letzten 80 Jahren, wenn man mal zurückguckt, ein furchtbar dämonisches Beispiel haben, was mit Worten angerichtet werden kann. Was positiv geschehen kann durch Wort, was aber auch extrem dämonisch negativ geschehen kann, was für eine Macht Wörter haben, wenn sie genutzt werden. Und die Kraft des Wortes, sowohl positiv als auch negativ, ist nicht nur ein Thema der Gemeinde Jesu, sondern erstaunlicherweise auch ein Thema machtpolitischer Zuspitzung auf der Anführungszeichen Gegenseite. Sie wissen, dass das Wort Gottes ist die Autorität unseres Gottes. Das ist ja gerade Markenzeichen christlichen Glaubens, dass unser Gott keine Panzer braucht und er braucht auch keine weiteren wirtschaftlichen Militär, alle sonstige Einheiten, sondern was Gott benötigt, um diese Welt zu regieren, er braucht nur ein Wort. Das ist genial. Das hätten wir ja gern, nicht wahr? Also das hätten wir ja von uns gern, also gerade Eltern hätten das gern. Wenn das wäre, was so in der Bibel steht, er sprach ein Wort und es geschah. Haben Sie immer schon ein Wort zu Ihren Kindern gesagt, das geschah? Das ist, Sie merken, das sind zwei völlig verschiedene Welten. Ihr Wort geschieht nicht, also leider nicht. Sie wiederholen das Wort und verstärken das Wort, der Sprache, der Lautstärke und sonst wie. Und irgendwann kommt ein Rest des Wörtleins an. Aber biblisch gesprochen ist Wort und Tat tatsächlich entsprechend von Faust 1, da Da hat dann Goethe doch wiederum recht gehabt. Wort und Tat tatsächlich eins. Das ist eine Identität. Deswegen ja auch der geniale Satz Johannes 1. Und das Wort ward Fleisch. Genial gemacht. Offenbarung, Johannes, Evangelium. Der Jesus bekommt einen Namen. Er heißt, er ist das Wort Gottes. Hebräer 1. Er hält das gesamte Universum durch sein Wort. Das sind so super Sätze, wo man plötzlich begreift, das ganze Ding funktioniert, die ganze Schöpfungsarbeit, die ganze Regierungsarbeit unseres Gottes geschieht durch ein Wort. Denken Sie, 1. Mose 1, wie ist die Welt entstanden? Da brauchte niemand erstmal den Chemiebaukasten, sondern stand und der Herr sprach und es ward. Genial. Und wie sind Sie zum Glauben gekommen? Das ist genau dasselbe. 2. Korinther 4, 6. Ein Wort ist in ihr Leben hineingesprochen, dass Gott sprach, es werde Licht, und dann ist bei ihnen das Licht angegangen. Sie konnten gar nichts machen. Sie sind hell geworden. Sie sind Christ geworden. Also, das heißt, das Wort spielt für uns aufgrund unseres Glaubens, auf der Kenntnis unseres Gottes, natürlich eine ganz entscheidende Rolle. Und jetzt stimmt der Satz von Luther, dass der Satan der Affe Gottes ist. Das heißt, er macht alles nach. Das heißt, es wird nachgeäfft. Das heißt, es läuft alles nochmal auf der anderen Ebene. Und deswegen spielt es die antichristliche Rolle mit demselben System, nämlich mit dem Wort. Deswegen ist das Wort etwas, worauf Christen besonders achten. Sowohl, wenn es positiv kommt, als auch sind sie höchst sensibel, wenn sie merken, da geschieht etwas Demagogisches. Hier wird mit Wörtern Machtpolitik betrieben. Hier wird gesteuert. Und wir merken, was für eine Kraft gute Rede hat. Was für eine Kraft gute Rede hat. Positiv als auch negativ. Ja, das ist ja genial, das zu merken. Aktuelle Beispiele, letzten paar Wochen haben Sie genug in den entsprechenden Ansprachen mitbekommen. Erstaunlich, ganz erstaunlich. Also ich kann es als Beispiel so sagen, wir haben in Langensteinbach in Karlsbad, das ist in der übergeordneten Gemeinde, ein Bürgermeister, einen guten Bürgermeister, ein Mann, der an Jesus Christus glaubt, das ist eine schöne, feine Sache, aber er ist kein Redner. Ich beleidige ihn nicht, wenn ich das sage. Er ist kein Redner. Und der Neujahrsempfang, wo dann alle eingeladen sind, da stehen so 200 Leute rum, die meinen, sie wären etwas, und dann werden die da so angesprochen, dann hält er seine Neujahrsrede. Da denken sie jedes Mal betend mit und hoffen für ihn, bis er dann zum Neujahrswunsch am Ende kommt. Und dann hören sie davor die Nachrichten und kriegen so einen Redeausschnitt aus Amerika mitgeteilt. Dann spüren sie etwas von der Macht der Worte, nicht wahr? Das ist schon was, das ist schon was. Das ist ja nichts automatisch Schlechtes. Die Frage, wo gehe ich hin in meinen Worten? Wo gehe ich hin in meinen Worten? Welche Quelle zapfe ich an und wohin führe ich mit den Worten? Also deswegen hochinteressant für uns, hochinteressant, endzeitlich, antichristlich, hochinteressant, was das entscheidende Steuerungsinstrument ist. Und deswegen merken wir ja bis in den politischen Bereich hinein, wie wesentlich die Medienlandschaft geworden ist. Wer die hat, der hat das Sagen. Der hat das Sagen. Das ist der entscheidende Steuerungsfaktor einer globalisierten Welt. Die Macht der Worte, die muss ich haben. Also ein ganz wichtiger Punkt, der hier kommt. Aber hochinteressant ist es nun diesen Text, dass genau da, wo so viel von diesen Hörnern die Rede ist, von dem Maul, dem ganzen Reden, dem ganzen, ich sag mal, Dämonischen, was da abläuft, kommt jetzt in 7, Vers 9, dieses Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden. Und diese Art zu reden, die kennen Sie doch auch. Sie kennen sie aus der Offenbarung. Nämlich dieser Spontanwechsel. Kennen Sie schon diesen Spontanwechsel, wenn Sie die Offenbarung gelesen haben? Manche nervt das ja beim Lesen der Offenbarung. Nämlich, dass Sie sich immer kurzzeitig fragen, wo sind Sie eigentlich? Bin ich jetzt gerade im Himmel oder bin ich auf Erden? Wo ist eigentlich der Johannes jetzt gerade? Was zeigt er mir gerade? Und genauso einen Spontanwechsel sehen Sie auch hier bei Daniel. Daniel guckt gerade den ganzen Hörnersalat da unten und plötzlich, zack, springt er rum und sagt, ich sah Throne aufgestellt und ich wurde gebracht zu einem, der uralt war. Und sehen Sie, diesen Wechsel, das ist eine ganz wichtige Botschaft, diesen Wechsel, den müssen Sie sich immer wieder leisten. Sie müssen geistlich gesehen sich den Wechsel leisten aus Vers 8 zu Vers 9. Vers 8, ich sah, das Horn hatte Augen wie Menschen und ein Maul, es redete große Dinge. Und verstehen Sie, das sehen Sie alles. Und indem Sie sehen, spüren Sie förmlich, wie Ihre Seele in den Keller geht, nicht wahr? Ja, ach du Schande, Hörner ohne Ende, nicht wahr? Und wo das alles hingeht und Dust und dämonisch und sonst was. Und dann brauchen sie den Vers, sie brauchen den Vers 9. Ich sah Throne aufgestellt und einen, der war uralt. Merken Sie das, wie Sie das brauchen? Zu einem gesunden geistlichen Leben brauchen Sie das. Sie brauchen einen klaren Blick Gottes, auch auf das Horn, ja? Aber Sie dürfen dabei nicht stehen bleiben. Wenn Sie dabei stehen bleiben, dann haben Sie nur den ersten Teil von Johannes 16. In der Welt habt ihr Angst. Nicht wahr? In der Welt habt ihr Angst. Ja, haben wir. Und dann hören Sie auf zu lesen. Aber den zweiten Teil von Johannes 16 müssen Sie auch noch lesen. Aber seid getrost. Ich habe die Welt besiegt. Und plötzlich kommt Daniel 7, Vers 9, ich sah Throne aufgestellt. Und das ist ein ganz wichtiges geistliches Prinzip, das Sie bitte auch im Detail Ihres geistlichen Alltags ruhig durchziehen, konsequent durchziehen. Manchmal, wenn ich so meine depressive Phase kriege, dann lese ich in aller Ruhe Offenbarung 1. Offenbarung 1 wird Ihnen beschrieben, wie Johannes Jesus sieht. Wunderbar. Aller Ruhe wirken lassen, in den ganzen kleinkarierten Salat. All das Nervtötende. Und dann kriegen Sie wieder einen anderen Blick. Das brauchen Sie. Das brauchen Sie als geistlich gesunder Mensch. Erleben Sie diesen Szenenwechsel nicht als verrückt, sondern als geistlich gesund. Ich brauche den klaren Blick für die Realität, aber ich darf mich von ihr nicht gefangen nehmen lassen. Sondern ich brauche den zweiten Blick der Realität in den Thronsaal meines Gottes. Ich sehe das Horn und das ganze Gerede und das Ganze, was mich runterzieht unter Überschrift, in der Welt habt ihr Angst. Ja, aber dabei bleibe ich nicht stehen. Das hätte der gern, dass ich dabei stehen bleibe. Sondern ich wechsle und werde in den Thronsaal meines Gottes gestellt und zu dem gebracht, der uralt ist. Ich leiste mir also einen Blick in die Sonne. Der uralte Gott, von dem da die Rede ist, das ist natürlich ein Wort, das man positiv und negativ verstehen kann, nicht wahr? Uralt, da haben natürlich manche von uns so ein Ding vor sich nach dem Motto, schafft das noch ohne Stock oder schon mit? Ja? Müssen wir Gott noch helfen auf seinem Thron? Hält er noch durch? Wie lange hält er wohl noch durch? Wissen Sie, und das Wort uralt hat bei uns keinen guten Geschmack. Das ist höchstens noch fürs Regionalblatt sinnvoll. Da wurde jemand 100, aber ansonsten hat das eigentlich keine Bedeutung. Uralt ist bei uns kein Qualitätskennzeichen. In der Bibel ist das Qualität. Top-Qualität. Sie kennen doch die Beschreibung der Bibel. Der ist wie ein Baum. Nicht wie ein Gänseblümchen. Ja? Der ist wie ein Baum. Das heißt, das rechnet man in Jahrzehnten, in Jahrhunderten. Der ist wie ein Baum. Und deswegen ist Alter gilt für Beständigkeit, steht für Unabhängigkeit, steht für Festigkeit. Dieser Gott ist uralt. In diesem Sinn, er ist beständig, unabhängig, fest. An dem kommst du nicht vorbei. Das Gänseblümchen kannst du wegmähen. Die Eiche kriegst du nicht weg. Die steht dir im Weg. Und das ist Gott. Gott ist uralt, der steht im Weg. Der ist da, ganz klar da, und er ist der, der unermesslich viel Zeit hat. Sie spüren förmlich, wie ihre Uhren langsamer gehen. Ja? Und Gott sagt, stopp. Ganz klar, ich habe die Zeittaktung drin. Was nun für uns besonders faszinierend ist, ist, dass das, was hier vom Vater von Gott ausgesagt wird, wird im Neuen Testament nicht von Gott dem Vater ausgesagt, sondern von Gott dem Sohn. Als wenn es hier heißt, ich setzte mich und sein Kleid war weiß wie Schnee, das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle, Feuerflammen waren sein Thron, dessen Räder loderndes Feuer, von ihm ausging ein langer feuriger Strahl und so weiter, sind das alles Vokabeln, die kennen Sie, aber Sie kennen sie im Neuen Testament aus der Beschreibung von Offenbarung 1 für Jesus. Und das ist doch genial. Stehen Sie, das, was von Gott, dem Vater, im Alten Testament gesagt wird, wird im Neuen Testament identisch, wesensgleich, sagt der Theologe, von Gott, dem Sohn, gesagt. Und das ist etwas ganz Wichtiges für uns, uns da nicht kirre machen zu lassen um unser Trinitätsdogma. Es gibt ja immer wieder so Phasen, seit 2000 Jahren erleben wir das, so Phasen, wo das Trinitätsdogma irgendwo dann so einen kleinen Knacks zu kriegen scheint von irgendwelchen Randgruppen. meckern Sie nicht am Trinitätsdogma rum. Sie müssen gar nicht ein katholisches Trinitätsdogma haben oder irgendein philosophisches Trinitätsdogma. Nehmen Sie einfach die klassische, einfache, gute biblische Lehre. Dass das, was vom Vater ausgesagt wird, wird in gleicher Weise vom Sohn ausgesagt. Die Bibel ist da genial. Sie ist absolut genial. Ich liebe die Bibel. Das, was im Alten Testament gesagt ist, von Gott dem Vater, von Jahwe, wissen Sie ja, wurde ja dann in der nicht ausgesprochen, dieser Gottesname, wurde ja dann in der hebräischen Sprache als Adonai bezeichnet, als der Herr. Und als man das Wort der Herr übertragen hat, ins Neutestamentliche, kam aus Adonai Kyrios raus. Und im Neuen Testament reden wir dann Jesus an als Herr Jesus Christus. Kyrios Jesus Christus. Oder hebräisch Adonai Yeshua HaMashiach. Ja, das heißt, jedes Mal, wenn ein Jude das hört, Kyrios Jesus Christos, denkt er über die Septuaginta daran, dass damit gesagt ist, Kyrios, das heißt Adonai, das heißt Jahwe, das heißt Gott, ist Jesus der Christus. Wenn wir Herr Jesus sagen, denkt das bei uns keiner, und das ist der Fehler. Denn das ist das Urbekenntnis der Christen gewesen, Herr Jesus Christus. Herr ist Jesus der Christus. Kyrios ist Jesus der Christus. Das war eine doppelte Ohrfeige. Das war eine Ohrfeige nach Rom und eine Ohrfeige nach Jerusalem. Jedes Mal. Eine Ohrfeige nach Rom, denn da saß auch einer, der meint, sich Kyrios nennen zu müssen. Nämlich dort saß der Cäsar. Und da sagten die Christen, unser Kyrios ist nicht der in Rom, sondern ein paar Etagen höher. Da ist unser Kyrios, Jesus der Christus. Und es war eine Ohrfeige nach Jerusalem, nämlich zu meinen, in Jesus habe es man nur mit einer Ableitung des Göttlichen zu tun. Nein, dieser Jesus Christus ist nicht nur von Gott gekommen. Er ist nicht nur göttlich. Er ist nicht nur in diesem Sinn Gottes Sohn, sondern er ist Gott. Herr ist Jesus der Christus. Kyrios, Jesus, Christus. Billiger wollen wir es nicht machen. Nehmen Sie Jesus nicht seine Ehre. Verhindern Sie, dass Jesus seine Ehre genommen wird. Er ist nicht göttlich, er ist Gott. Er ist nicht nur von Gott gekommen, er ist es. Nehmen Sie Jesus nicht seine Ehre. Immer höchst nervös, wenn ich das mitkriege, wie leichtfertig in manchen Kreisen Jesus die Ehre genommen wird. Gut gemeint und voll daneben. Halten Sie fest am Bekenntnis, dass das, was vom Vater gesagt wird, auch vom Sohn gesagt wird. Er ist wesensgleich. Wunderbar beschrieben, Daniel 7. Wunderbar beschrieben. Und dieser Gott, der Vater, bekommt nun einen zugestellt. Es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn. Und da wird es ganz neutestamentlich, nicht wahr? Das kennen Sie. Denn des Menschensohn, wie er hier beschrieben ist, den kennen Sie ja. Das ist Jesus. Und Jesus hat dieses Wort aufgenommen, direkt. Er hat sich des Menschensohn genannt. Des Menschensohn, wie eines Menschensohn. Warum überhaupt dieser komische Ausdruck? Warum kommt hier das vor, eines Menschensohn? Warum wird das zum Markenzeichen von Jesus? Denn das ist so etwas ganz Wichtiges für unser Verstehen von dem, was wir eigentlich sind, was wir Menschen eigentlich sind. Ich denke, dass wir vielfach gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich sind. Als Gott sie gemacht hat, sie und mich gemacht hat, da hat er nicht gesagt, jetzt habe ich mir noch was Neues einfallen lassen zu den so und so vielen Milliarden von Tieren und Pflanzen, die ich sowieso schon habe. Sondern sie sind eine Spezies sui generis, eine Spezies ganz eigener Art. Nur zu Ihnen und zu mir hat Gott gesagt, dass er sie gemacht hat als Ebenbild. Als Ebenbild, als ein personales Gegenüber. Das ist absolut wichtig, dass man das festhält. Denn sonst nimmt man die Qualität des Menschen nicht wahr, die Gott ihm gegeben hat. Und wenn jetzt Jesus sich sagt, ich bin eines Menschensohn, dann spiegelt er genau das in sich wieder ab, wie ernst das ist. Nicht nur, dass er Mensch geworden ist, sondern dass diese Qualität des Menschseins auch sich abspiegelt, innergöttlich abspiegelt. Sie kennen doch diesen Satz. Wir wollen uns ein Ebenbild machen, das uns gleich sei. Und wir haben größte Schwierigkeiten damit und merken überraschenderweise, die Bibel nimmt das sehr ernst. In Ezekiel 1, können Sie in aller Ruhe lesen. kommen Sie zu einem Text, den eine Zeit lang im Judentum nur erwachsene Männer lesen durften, ab 40 aufwärts. Da merken Sie schon, das ist spannend. Wenn was verboten ist, ist es eben besonders spannend. Also, der Text durfte nur von erwachsenen Männern über, Männern natürlich sowieso, ist klar, ne? Also ist klar. Aber nur von erwachsenen Männern über 40 gelesen werden. Warum? Weil dort die große Eingangsvision von Hesekiel erklärt wird. Und damit Hesekiel beschreibt, wie er immer näher an den Thron Gottes herangeführt wird. Das ist genial. Lesen Sie es mal in aller Ruhe. Und man geht förmlich mit zum Thron Gottes. Und natürlich ist jeder gespannt, was sagt er jetzt über den, der auf dem Thron sitzt, über Gott. Man geht näher ran, man geht näher ran. Und Hesekiel sagt, und ich sah einen auf dem Thron sitzen. Ja, Hesekiel, ja, bitte weiter, nicht aufhören. Ja, ich sah einen auf dem Thron sitzen, der sah aus, Hesekiel, wie ein Mensch. Spüren Sie was von dem Unglaublichen in diesem schlichten Satz? Sie werden mich nicht falsch verstehen, aber wenn Sie und ich auf der anderen Seite ankommen, dann landen Sie nicht in einem großen letzten Energielichtkegel. Sondern wenn Sie Jesus sehen, gibt es einen geheimnisvollen Wiedererkennungseffekt. Es ist des Menschen Sohn. Und er hat Sie und mich gemacht zum Ebenbild. Denken Sie mal drüber nach. Was für eine Würde. Was für eine Schönheit. Was für eine Qualität des Menschseins. Und jetzt gibt es diesen Menschensohn, damit der Mensch wieder echt zum Menschen wird. Der Mensch wieder echt zum Menschen wird. Und echt wird der Mensch nur zum Menschen, wenn er auch wieder bei Gott ankommt. Vorher fehlt ihm etwas Wesentliches an Qualität seines Menschseins. Und deswegen steht bei dem, der uralt ist, eines Menschensohn. Allerdings mit den Wolken des Himmels. Schöner Ausdruck. Die Wolken des Himmels. Das ist keine Cumuluserscheinung, ne, oder irgendeine andere Sorte von Wolken, da kommt. Das ist eine Spezialwolke. Diese Spezialwolke, denke ich, die kennen Sie und die meisten von Ihnen kennen sie. Das ist die Shechinah. Das ist die Herrlichkeitswolke des lebendigen Gottes. Die taucht immer an ganz speziellen Stellen auf, wenn es dünn wird zwischen dieser für uns sichtbaren Welt und der für uns noch nicht sichtbaren Welt. Sie erinnern sich, Taufe von Jesus, eine Stimme aus der Wolke, nicht wahr? Himmelfahrt, zwei Zeugen unten und Jesus wurde weggenommen in einer Wolke. Ja, Sie wissen, was vor dem Volk Gottes hermarschiert ist, eine Wolke. Sie wissen, was über dem Tempel war bei der Einweihung 1. König 8, eine Wolke. Immer wieder taucht diese Wolke auf. Und jetzt kommt noch der Hammer dazu, dass im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, es heißt, wenn wir weggenommen werden als Gemeinde zu Jesus Christus hin, ist der Treffpunkt mit Jesus in der Wolke. Keine Sorge, Sie kommen da nicht irgendwo in so eine Abteilung so 200 Meter höher und dann wird es ein bisschen neblig. Sondern der Gedankengang ist, ich komme in die Shechinah Gottes, ich komme in diesen Herrlichkeitsbereich des lebendigen Gottes hinein. Die Wolke steht für die Offenbarungspräsenz Gottes. Das ist die Wolke. Einer kam mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn. Und genau das hat dieses Menschensohn gesagt, ein paar Stunden bevor sie ihn hingerichtet haben, seiner Verteidigungsrede vor dem hohen Priester Kaiphas und Hannas. Ihr werdet des Menschensohn kommen sehen mit den Wolken des Himmels. Und der Augenblick war Schluss, da war Schluss. Denn damit wussten sie, jetzt hat sich der Gott gleich gemacht. Feierabend, End aus. Was brauchen wir noch mehr an Beweisführung? Und dann ging es ab ans Kreuz. Also ein wunderbarer Text. Das Prinzip der Fokussierung zeigt uns, ich brauche den klaren, nüchternen Blick auf der einen Seite, ja, aber ich muss auch den Wechsel mir immer wieder geben lassen, reinzuschauen in die Sonne. In die Sonne meines Gottes. Ich brauche diesen Blick in die Sonne. Und ich erlebe allein in der Gegenwart meines Gottes, was Menschsein im Kern tatsächlich ausmacht. Ich werde wieder zu Menschen. Siegfried Kettling, der Bibellehrer von der Bibelschule unter Weissach, hat ja da mal ein Buch dazu geschrieben, wie der Mensch zu Menschen wird. Ja? Und jetzt hier ist das eine dieser Texte. So, wir müssen aber unbedingt weiter, Sie merken, wenn ich so weitermache, haben wir keine Chance, bis Daniel 12 zu kommen. Aber ich habe so einen gewissen Beschleunigungsfaktor schon eingebaut und komme jetzt zu unserem 8. Kapitel. Ich hoffe, Sie halten noch so ein ganz klein bisschen durch, bevor wir da in die Fragerunde kommen können. Nämlich in Daniel 8 taucht nun auf eine weitere große prophetische Sichtweise, nämlich das große Bild vom Widder und vom Ziegenbock. Ich kann das jetzt Ihnen nur so ganz, ganz kurz so erzählen und deutlich machen. Nämlich, der Daniel sieht, wie auf der einen Seite nun zwei Tiere dastehen. Da ist ein Widder, der stand vor dem Fluss mit zwei hohen Hörnern. Und auf der anderen Seite kommt jetzt ein anderes Tier, nämlich dieser Ziegenbock. Und je länger man diese Verse liest, desto mehr begreift man, Mensch, das, was hier beschrieben wird in Daniel 8, das ist ja eine geniale Darstellung, wie das medopersische Reich abgelöst wird durch das griechische Reich, was dann kommt. Also der Widder, der steht noch für Medo-Persien und der Ziegenbock, der steht schon für das griechische Reich. Und das wird hier ja nun beschrieben, ungefähr im Jahr 547. Verstehen Sie, im Jahr 547 wird etwas berichtet, das ist genial, nicht nur der Untergang des babylonischen Reiches, schon weit hinaus über das medopersische Reich, was ja erst kommt, wird schon gesehen bis 333 Isos Keilerei. Ja, so weit wird schon gesehen. Das wäre gerade so, als ob sie 1905 vorausgesagt hätten, dass 1917 es zur Oktoberrevolution kommt und voraussichtlich, ja, so 1989 dann dieses Reich auch wieder eingehen würde. Verstehen Sie? Muss man bewusst machen, was hier abläuft. Und das ist für viele erst einmal unangenehm klar. Das, was hier steht, ist unangenehm klar. Das wird noch unangenehmer und noch klarer, wenn Sie schon mal einen Blick ins 10. Kapitel werfen. Muss man mal rüber gucken. Denn im 10. Kapitel erleben wir noch etwas Deutlicheres. Nämlich im 10. Kapitel und im 11. Kapitel wird dann die Phase genommen vom griechischen Reich einerseits. Und dann geht das rein bis in die Phase der Makkabäer und im Anfang der römischen Herrschaft. Und spätestens da scheiden sich jetzt die Geister, auch in prophetischer Auslegung, dass die einen sagen, nee Leute, also so klar, so eindeutig, so geschichtstreu, wie das da beschrieben ist, bis in die einzelnen Schlachten, wenn wir jetzt Zeit hätten, könnten wir, ich habe das mir an den Rand geschrieben, die Jahre hinschreiben, welche Verse in welchem Jahr, 165, 174, dann in Erfüllung gegangen sind, auf welchem Feldzug. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Der Autor, das kann nicht Daniel gewesen sein, das muss einer geschrieben haben, viel, viel später und so getan haben, als ob er Daniel wäre. Ja, das ist die eine Variante. Denn das ist uns viel zu realistisch. Sehen Sie, da muss man doch einmal die Rechenschaft ablegen. Was läuft denn da bei uns in unserem Kopf ab, dass wir das nicht wollen? Das ist etwas ganz Eigenartiges, nämlich, dass wir einmal auf diesen Realismus eingehen. Wir haben uns inzwischen angewöhnt, vielfach angewöhnt, dass wenn wir es mit dem Glauben zu tun haben, haben wir es mit einem neblig-diffusen Überbau unseres Lebens zu tun. Der unter der Überschrift läuft, nicht schädlich, aber nichts Genaues weiß man nicht. Ja, also ein bisschen, ja. Aber bitte aufpassen, nicht so realistisch werden. Vorsicht, Vorsicht. Und jetzt kommen wir in die Bibel und merken, die Bibel ist ein zutiefst geschichtliches und mit Fakten operierendes Buch. Und das ist uns von unserem Glaubensverständnis im Tenor zutiefst unangenehm. Wir bleiben gerne im Unverbindlichen. Wie Jesus kommt wieder. Im Prinzip ja. Aber jetzt bitte nichts Genaueres, wie auf dieser Erde, so richtig, bitte nicht weitersprechen. Ja? Wie, da gibt es noch endzeitliche Auseinandersetzungen, so richtig in unseren Nationen, ja, so richtig, bitte nicht. Ja. Wir haben ganz komisch, und das, was wir so im Großen haben, machen wir im Kleinen auch. Der Realismus Ihres und meines Glaubens zeigt sich doch heute, morgen, übermorgen. Wie leben Sie Ihren Glauben? Ist das genauso diffus irgendwie, glaube ich, an Gott und so? Oder haben Sie einen Realismus entwickelt, dass Gott wirklich reingreifen kann? Dass er Ihnen was sagen kann, dass Sie auch was lassen, dass Sie ihn hören, mit ihm reden? Da ist genau die Fortsetzung vom großen Prinzip ins kleine Prinzip. Und das, was Sie sich nie leisten würden in Ihren faktischen Beziehungen untereinander, das leisten wir uns plötzlich oder lassen uns einreden, das geschehe im christlichen Glauben. Verstehen Sie, wenn ich an meine Frau denke, wenn ich mit der meine Ehe leben würde, nach dem Prinzip, wie manche ihren Glauben leben, was glauben Sie, was sie mir sagen würde? Ja, also im Motto auch nichts Genaues weiß man nicht und so ein bisschen, ja, ich bin schon irgendwie verheiratet und man kann darüber nachdenken, ob das eine Rolle spielt oder was glauben Sie, was ich mir sagen würde. Das heißt, da greife ich nach dem Realismus und beim Glauben, das ist für mich nicht realistisch. Deswegen ist für mich das ganz wichtig, neben den vielen Einzelheiten, diesen Punkt heute Nachmittag noch zu betonen, dass ich sowohl in Daniel 8 und noch stärker in Daniel 11 einem für viele unangenehmen geschichtlichen Realismus der Bibel begegnen. Und nehmen Sie es einmal als einen positiven Impuls auf, zu sehen, tatsächlich, mein Gott ist unglaublich realistisch. Er hat sich nicht verdrängen lassen aus Raum und Zeit. Er kommt mitten hinein in Raum und Zeit, er ist da, er will mitmischen. Und deswegen bestimmt auch die syrischen Feldzüge und weiß, wann Pompeius dort in Rom, im israelischen Gebiet auftauchen wird. Das ist Fakt. Gott mischt mit. Es gab im 18. Jahrhundert ja in England diese philosophische Konzeption, die Uhrmacher-Modellkonzeption, wo man das sich so vorgestellt hat, Gott hat zwar die Welt erschaffen, so wie ein Uhrmacher eine Uhr macht, aber dann hat er die Uhr aufgezogen und von dem Augenblick an geht in diese Uhr nichts mehr an. Die Uhr läuft ab und irgendwann ist halt Feierabend. Das heißt, Gott hat sich aus dem Faktischen zurückgezogen. Das war ein Modell. Das ist ein grauenvolles Modell. Ja? Aber das ist kein biblisches Modell. Unser Gott ist ein Gott, der Geschichte macht. Ein Gott, der realistisch ist. Aber natürlich werden Sie erleben, jedes Mal, wenn Sie mit einem Realismus des Glaubens in das Faktische Ihres Lebens hineingehen, erleben Sie einen Crash. Denn die das nicht so sehen, können es auch überhaupt nicht nachvollziehen. Wie, du hast mit Gott gesprochen. Wie, du weißt, was du heute tun sollst. Wie, Jesus wohnt in dir. Wie, du hast einen Eindruck, du solltest das lassen und dorthin gehen. Wo kommen wir denn dahin? So realistisch, so nah, so für heute. Nee, doch. Verstehen Sie? Gott ist nicht nur der ideologische Überbau, den ich eigentlich für die Tagesgestaltung nicht brauche, sondern Gott ist der realistische Rahmen, der immer stärker hineinkommt in mein Sein, der ganz faktisch, ganz echt in Raum und Zeit mitsteuert und mit da ist. Deswegen liebe ich je länger, desto mehr diesen biblischen Realismus, wenn davon den entsprechenden Dingen hier die Rede ist, eben auch von Kapitel 8, von diesem Gesicht, vom Widder und vom Ziegenbock. Hier wird also auf einer historischen Ebene mit einer Metapher beschrieben, wie der medopersische Herrscher abgesetzt wird, sein Reich ausläuft und das neue griechische Weltreich, sprich Alexander der Große, auftaucht. Wir wissen von Josephus, dass Alexander an die Weissagung aus Daniel erinnert worden ist. Man kann das nur hinterfragen, ob das von Josephus erfunden worden ist oder nicht. Die Historizität von Josephus wird unterschiedlich beurteilt. Aber immerhin mal interessant darüber nachzudenken, dass Josephus Alexander dem Großen gesagt hat, du, von dir ist übrigens schon in Daniel 8 die Rede. Nämlich genau da, wie dieser Ziegenbock diesen Widder dann auch entmachtet. Und es heißt, dass Alexander sich darin erkennen konnte und er konnte dann auch weiterlesen. Ob er das auch getan hat, weiß keiner, denn auch vom Ende des griechischen Weltreiches ist auch im Danielbuch die Rede, nämlich in Daniel 10 und 11. Aber für die Auslegung ist natürlich für uns wichtig, dass dieser Text in Daniel 8 vor allem verstanden wurde für die Zeit der Verfolgung des jüdischen Glaubens. Denn dieses kleine Horn Griechenland, das sich ja durchstößt, ist ja nachher dann ein ganz wichtiges Teil geworden, dass in der Zeit, nachdem das griechische Weltreich weg gewesen ist, es die sogenannten Diadochenreiche gab. Erinnern Sie sich so ganz duster, Alexanders großes Weltreich ist zerbrochen in vier Diadochenreiche. Und das für die Bibel wichtige Diadochenreich ist das Syrische, der syrische Teil. Und in diesem syrischen Teil ist ein König insbesondere zum Modell geworden für einen antigöttlichen Tenor, nämlich Antiochos Epiphanes, der Vierte. Dieser syrische Herrscher hat sich dadurch hervorgetan, dass er die jüdische Religion massiv unterdrückt, entstellt, pervertiert hat, missbraucht hat, bis zu diesem furchtbaren Höhepunkt, dass er den Tempel entweiht hat. Und diese Tempelentweihung, die dann stattfand, die dadurch gekennzeichnet wurde, dass ein Schwein auf dem Altar im Tempel eben geopfert wurde, hat nun die letzte Perversion zum Ausdruck gebracht und dann eben entsprechend auch den Aufstand der jüdischen Kräfte gegen diesen Verfolger und Unterdrücker des jüdischen Glaubens. Und so ist Antiochus der vierte Epiphanes, der hier in Danielbuch schon auftaucht, immer auch zu einem Modell des Antichristen geworden. Immer in den ganzen letzten 2000 Jahren der christlichen Auslegung entdecken Sie nun diese ganz besondere Perspektive. Sowohl in Daniel 8 als auch nachher vor allem in Daniel 10 und 11 kommt das zum Ausdruck. Jetzt brauchen wir 2, 3 Sätze zum Mitteltext, nämlich zu Daniel 9. Daniel 9 hat eine ganz besondere Überschrift. In Daniel 9 sehen Sie normalerweise, dass da drüber steht, Daniels Bußgebet. Daniels Bußgebet. Und dieses danielsche Bußgebet kennzeichnet sich dadurch, dass der Daniel im Jahr 538, also an der Grenze zwischen babylonischer Herrschaft und medopersischer Herrschaftsbeginn, dieses besondere Bußgebet spricht. Dieses Bußgebet nimmt er die Schuld des jüdischen Volkes und trägt sie vor Gott. Bei dir, Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Wir haben gesündigt, wir gehorchten nicht. Uns trifft der Fluch, wir bitten dich um Vergebung. Das ist ja etwas, was erstaunlich ist, ein solches Bußgebet. Denken Sie mal drüber nach, der Daniel hat ja eigentlich zur Verursachung der Schuld, dass das Volk in der babylonischen Gefangenschaft gelandet ist, überhaupt nichts beigetragen. Nicht wahr? Der Mann war ja Teenager. Wir haben gehört, 605 war nicht mal richtig erwachsen, als sie ihn weggeführt haben. Und jetzt steht dieser Mann in Daniel 9 da und sagt, wir haben gesündigt, wir gehorchten nicht. Uns trifft der Fluch zurecht. Spüren Sie die Art, wie Daniel denkt? Ist das nur Show, frommes Getue, Pseudo-Identifikation mit dem Gesamtvolk? Nein, wir haben ja ein ganz wichtiges biblisches Prinzip. Das Prinzip, dass jeder von uns, ob er es will oder nicht will, zu einer Körperschaft, ja zu mehreren Körperschaften gehört. Sie kommen gar nicht raus. Das heißt, Daniel weiß, auch wenn ich nicht aktiv beteiligt bin an der Versündigung, die zur Zerstörung Jerusalems und zur babylonischen Gefangenschaft geführt haben, auch wenn ich aktiv, ich selber daran nicht beteiligt war, hänge ich doch mit drin. Das ist ein ganz starkes Prinzip, das Prinzip der Körperschaft. Sie kennen das Prinzip. Sie alle sind in Körperschaften drin. In manchen Körperschaften sind sie aktiv drin, in andere sind sie reingekommen, ohne dass sie was können. Also zum Beispiel sind sie in einer Körperschaft ihrer Familie. Da können sie nichts zu. Ihre Eltern konnten sie nicht aussuchen. Dummklopfe. Das heißt, sie hängen da einfach mit drin. Das ist aber eine Körperschaft, die gilt fortan für ihr Leben. Eine andere Körperschaft ist die Nation. Da können sie doch eine Chance haben, das zu wechseln. Natürlich, aber sie sind in dieser Körperschaft drin. Sie sind vielleicht ein Vereinsmitglied, also sind Sie in der Körperschaft drin. Ich weiß noch, als wir auf der Langensteinbacher Höhe gebaut haben, musste ich an auch verschiedene Ämter machen, selbstverständlich, und treu da meine Jobs erledigt mit den entsprechenden Papieren, Unterlagen, und bin da hingegangen, auch zu anderen zum Gemeindebauamt, und habe mich vorgestellt und hatte ja einen Termin, und dann sagte dieser freundliche Mensch da auf der anderen Seite, sagte dann zu mir, ich muss doch kurz telefonieren, und er rief irgendwo an, was ich was wo, und sagte, du, ich habe nicht so viel Zeit, bei mir sitzt hier die Langensteinbacher Höhe. Nein, nur ich saß da. Ja? Aber er hatte ja recht. Körperschaftsrechtlich hatte er recht. Und mit der Unterschrift, die ich da drunter gesetzt habe, habe ich ja nicht als Privatperson unterschrieben, sondern unterschrieben für die Langensteinbacher Höhe. Und das, was ich unterschrieben habe, galt ja nicht nur für mich, sondern für die gesamte Langensteinbacher Höhe. Richtig. Mitgehangen, mitgefangen. Sie kennen das doch. Da rennen die 11 über den Fußballplatz und die gewinnen wieder erwarten. Was sagen sie am nächsten Tag? Wir haben gewonnen, obwohl sie auf der Couch saßen und Chips aßen. Ja? Ist es aber andersherum und die haben verloren, dann sagen sie natürlich, die haben verloren. Das heißt, wenn es gut ist, identifiziere ich mich gerne mit der Körperschaft. Läuft schlecht, möchte ich gerne weit weg sein von dieser Körperschaft. Aber ich bin drin. Und jetzt gibt uns die Bibel hier ein ganz starkes Bild für Körperschaftsdenken. Körperschaftsdenken hier zeigt, Daniel sagt, ich bin zwar persönlich gar nicht involviert gewesen, aber das ist irrelevant. Ich bin mit drin. Es ist mein Volk. Und wenn das eine Nation ein bisschen erlebt hat, dann doch wir Deutsche. Wie viele die Gnade der späten Geburt ist mit einem großen Fragezeichen zu versehen, aus Neutestament, aus biblischer Sicht. Denn körperschaftsrechtlich bin ich mit drin. Ich habe doch auch vom Wirtschaftswunder profitiert. Da war ich doch auch mit drin. Und jetzt hänge ich auch mit drin. Das heißt, ich bin immer mit drin. Und das ist ein konsequentes biblisches Denken. Ich hänge in Körperschaften drin. Und jetzt lasse ich einen ganz kleinen Sprung machen. Die gesamte Menschheit hängt nach Römer 5 in einer Körperschaft drin. In der adamitischen Körperschaft. Sie kommen aus dieser Körperschaft nicht raus. Doch, sie kommen raus. Es gibt eine neue Körperschaft. Es gibt einen neuen Körperschaftsvorsitzenden. Eine neue Körperschaft. Jesus Christus gründet eine neue Körperschaft. Und seitdem bin ich Mitglied einer neuen Körperschaft. Ich darf aus der adamitischen Körperschaft raus und bin der Körperschaft in Christus. Lesen Sie mal nach Römer 5, 12 folgende, wo die adamitische Körperschaft und die Christuskörperschaft miteinander verglichen wird. Aber das sehen Sie hier in Daniel 9 wunderbar abgebildet. Was will denn Daniel? Daniel will doch hier zum Ausdruck bringen, dass er tatsächlich gemerkt hat, dass ja die Zeit des babylonischen Exils zu Ende geht. Ich lese Daniel 9. In diesem ersten Jahr seiner Herrschaft achtete ich, Daniel, in den Büchern auf die Zahl der Jahre, von denen der Herr geredet hat zum Propheten Jeremia, dass nämlich Jerusalem 70 Jahre wüst liegen sollte. Daniel, der Bibelleser. Wunderschön. Daniel, der sich um prophetische Texte kümmert. Und Daniel kann ja rechnen. 70 Jahre abrechnen, das schafft jeder. Ja, er sagt, die 70 Jahre sind ja fast rum. Das heißt, jetzt müsste eigentlich es langsam wieder nach Hause gehen. Und Sie wissen, was im Jahr 538 das Thema war. Nämlich das berühmte Kyros-Edikt. Der Großkönig, der medopersische Großkönig, kaum nach seinem Antritt, seinem Machtantritt, schafft ein Edikt, unter dem tatsächlich Zehntausende von Juden wieder heimkehren in ihre Heimat. Aber das ist hier verankert. Und diese 70 ist natürlich für den Daniel eine ganz wichtige Zahl. 70 Jahre babylonische Gefangenschaft. Es geht nach Hause. Und dann kommt das Ganze vielleicht. Dann geht's ganz, ganz schnell weiter. Und jetzt wissen Sie, jetzt bekommt der Daniel eine herbe Enttäuschung. Daniel 9, das große Bußgebet ist das eine. Aber er bekommt eine Offenbarung. Ihm wird nämlich gesagt, dass bis zum eigentlichen Auftritt von Messias nicht nur die 70 Jahre wichtig waren, die jetzt gerade vergangen sind, sondern aus den 70 Jahren, ich denke, viele von Ihnen haben das schon mal gehört, werden 70 Jahrwochen. In Daniel 9 kommt dieses Motiv der 70 Jahrwochen vor. Und eine Jahrwoche hat 7 Jahre. Und 70 mal 7 sind also 490 Jahre. Und diese Zahl taucht jetzt plötzlich auf, die wird hier beschrieben. Wir wissen nicht genau, wann diese 490 Jahre anfangen zu laufen. Aber das prophetische Wort macht uns das sehr, sehr schön klar und deutlich, auf wen diese Jahre zulaufen, auf wen diese ersten 69 Jahrwochen zulaufen, von denen in Daniel 9 die Rede ist. Diese 69 Jahrwochen laufen zu auf den Vers 26 und auf den Vers 27, nämlich auf den Gesalbten, auf Jesus. Es war die Prophezeiung, die für einen Zacharias das Entscheidende waren, als er im Tempel stand und in Lukas 1 der Engel zu ihm kam. So wie damals in Daniel 9, zur Zeit des Abendopfers, der Daniel dastand und diese Verheißung bekommen hat, so taucht ein halbes Jahrtausend später tatsächlich der Engel bei Zacharias auf und kündigt ihm so das Ende dieser 69 Jahre, wann der Messias kommt. Aber Sie wissen, dass eben in der ganzen Prophetie der Christenheit jetzt eine Jahrwoche, in Anführungszeichen, übrig ist. Ja, von diesen angekündigten 70 Jahrwochen sind 69 Jahrwochen vergangen bis zum ersten Kommen des Messias Jesus Christus. Aber eine Jahrwoche, die ist übrig. Wo ist die hingekommen? Und jetzt machen wir einen großen Sprung und landen im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Denn in der Offenbarung wird diese 70. Jahrwoche zum großen Thema, zum riesengroßen Thema, dass diese 7 Jahre sind, diese besondere Zuspitzung der Not, der Schwierigkeiten, des antichristlichen Herrschens, bevor Jesus Christus sichtbar zurückkommt auf diese Welt. Da taucht am Ende diese 70. Jahrwoche auf. Das ist ein Grundbild der neutestamentlichen Prophetie. 69 Wochen sind vorbei, bis Jesus ersten kommen. Eine Woche steht noch aus, die abläuft bis zum zweiten Kommen von Jesus Christus. Und Bibelkenner unter Ihnen wissen, dass nun diese 70. Jahrwoche noch einmal unterteilt wird in 2x3,5 Jahrwochen. Und dass sie noch einmal unterteilt wird in die Tage, genau detailliert die Tage. Das heißt, auf diese letzte Zeit konzentriert sich eigentlich jetzt alles, absolut alles. Aber gleichzeitig wirft das natürlich auch für uns ein paar Probleme auf. Nämlich jetzt sind wir natürlich in unserem endzeitlichen Denken ein bisschen in die Schwierigkeit gerutscht. Wie ist das denn jetzt mit dieser letzten 70. Jahrwoche, die hier in Daniel 9 auftaucht? Also wenn wir hier eine ganz bestimmte Zeit haben, so, und hier ist die Wiederkunft von Jesus, sein sichtbares Auftreten, dann haben wir hier 3,5 Jahre. Und hier haben wir 3,5 Jahre und wir sind jetzt irgendwo hier. Ja, wir sind irgendwo hier und laufen mit der Zeitachse hier drauf zu. Da ist doch die spannende Frage für uns, warum haben wir dann immer gesagt und gelehrt, keiner weiß genau, wann Jesus wiederkommt. Wir haben es doch richtig gut, wir haben doch die 70. Jahrwoche. Irgendwann läuft die 70. Jahrwoche an, dann müssen wir noch 7 Jahre nach vorne rechnen und dann wissen wir, zack, da kommt Jesus und das war's dann. Und sehen Sie, das ist etwas, was natürlich in der Endzeit denken an ganz spannende Sache. Denn einen Punkt haben wir ja jetzt noch vergessen. In das Ganze haben wir ja ein ganz wichtiges heilsgeschichtliches Ereignis gar nicht eingetragen. Ein ganz wichtiges Ereignis, das wir vorhin beschrieben haben, ist ja die sogenannte Wegnahme der Gemeinde, wie sie im 1. Thessalonicher Brief Kapitel 4 oder im 1. Korinther Brief Kapitel 15 beschrieben wird. Und das, was wir von diesem Wegnehmen der Gemeinde nicht wissen, ist, wann findet dieses Wegnehmen der Gemeinde statt? Wann findet die sogenannte Entrückung statt? Das ist ein komisches Wort. Das ist eines der Worte, wo ich denke, da haben wir uns Christen irgendwas Blödes einfallen lassen mit diesem Begriff. Ja, Entrückung. Also Entrückung ist eigentlich eine sehr einfache Sache. Zum Beispiel, das ist eine klassische Entrückung. Ja? Wer ist das nicht? Das Wort in der griechischen Sprache heißt nur Wegnahme. Wegnahme, mehr nicht. Kein Mensch versteht, wenn ich sage, ich werde entrückt, dann meint er, er ist verrückt, das ist was anderes. Ja? Also Entrückung ist der Begriff der Wegnahme der Gemeinde. Gott nimmt seine Gemeinde weg. Und je nachdem, wie sie geistlich geprägt sind, haben sie jetzt 4 Varianten, was diese Entrückung, diese Wegnahme der Gemeinde betrifft. Erste Variante, sie haben überhaupt keine Ahnung darüber. Das ist das Erste. Sie wissen überhaupt nicht davon, dass es sowas geben könnte. Das heißt, zentrale Bibelstellen sind ihnen einfach bisher verborgen geblieben. Dann kann man in Ruhe mal nachlesen. Das ist die erste Gruppe, die gar nichts weiß von dieser Wegnahme der Gemeinde. Aber die anderen 3 Varianten finden Sie alle in unterschiedlichen, jetzt biblisch orientierten Gemeinden wieder. Die eine Variante sagt, Jesus nimmt seine Gemeinde weg, hier am Anfang dieser 70. Jahrwoche, da am Anfang dieser 70. Jahrwoche, da nimmt Jesus seine Gemeinde weg. Das ist natürlich eine sehr schöne Vorstellung, ne? Bevor das ganze Theater hier losgeht und der richtige Trabbel kommt, holt Jesus seine Gemeinde zu sich und dann sind nur noch die Armen unterwegs, die hier halt noch zum Glauben gekommen sind. Ja? Die zweite Variante, für die gibt es auch schöne Bibelstellen, die man sich da so hinlegen kann, ist, er kommt in der Mitte, also nach den 3,5 Jahren. Und die dritte Variante, können Sie sich vorstellen, ist faktisch fast zeitgleich. Das Wegnehmen seiner Gemeinde und das sichtbare Auftreten mit seiner Gemeinde. Das Wegnehmen von seiner Gemeinde und das sichtbare Auftreten mit seiner Gemeinde werden dann fast zeitgleich gesehen. So, und Sie finden gute Bibelstellen von überzeugten Bibellehrern für A, B und C. Und je nachdem, wo Sie zu Hause sind, kriegen Sie entweder die A-Variante ein bisschen mehr oder die B-Variante oder die C. D wäre, Sie kriegen gar nichts mit. Ja? Also A, B oder C. Und das Wichtige ist jetzt zu begreifen, dass die einen nicht recht haben und die anderen nicht falsch sind. Sondern dass man wirklich begreifen und sehen muss, die biblischen Texte geben uns bis heute, trotz 2000 Jahren intensiven Bibellesens, keine letzten abschlüssig gültigen Beweis, obwohl das viele auf vielen hundert Seiten wuchtig behaupten, keinen letzten abschließenden Beweis, dass es so, so oder so ist. Was wir nur wissen, dass Jesus seine Gemeinde wegnimmt, entrückt. In welchem Zusammenhang dieser endzeitlichen Phase, das werden wir so lange diskutieren, bis es passiert. Ganz genau. Und dann werden die einen sagen, hab's immer gewusst. Und die anderen sagen, ich hab's eigentlich auch so gedacht. Also auf jeden Fall, so wird's dann hinkommen. Aber der Hintergrund, und davon bin ich jetzt überzeugt, warum das Jesus so macht und das nicht so schön eindrücklich ist, das kann ich Ihnen allerdings mit großer Überzeugung sagen. Genau deshalb, damit Sie und ich bereit sind, denn wir wissen nicht, wann er kommt. Das sagt er nun sehr klar. Ja? Er sagt nirgendwo, denkt dran, nach 3,5 Jahren, der 70. Jahrwoche, zieht euch schon mal an, dann komme ich. Ja? Sondern die ganze Botschaft des Neuen Testamentes, sowohl der Jesuslehre als auch der Apostel, lautet, seid bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr kommt. Das ist die Botschaft, seid bereit, dass Jesus seine Gemeinde zu sich holt. Haben Sie das schon mal so eine Ahnung dafür bekommen, für die Wegnahme der Gemeinde? Ich habe einmal, schon wie ich es erzähle, merke ich es schon, einmal hatte ich den Eindruck, geht's jetzt los? Es war in Hamburg. Und plötzlich in der Nacht wachen meine Frau und ich auf und hören traumhafte Musik. Und Sie wissen, wenn man so aus dem Tiefschlaf aufwacht, man muss sich erstmal orientieren. Und ein paar Sekunden, wir lagen da drin und dachten, Herr, so geht das also? Ein ganz komisches Gefühl. Oh, bis wir gemerkt haben, wir haben den Schallplattenspieler falsch getimt. Ja, das heißt, irgendwann hatten wir die Weckerfunktion gedrückt und die CD vom Abend, die lief nochmal an. Ja, also das war alles. Also da war die Freude nur ganz kurz. Aber bis heute, glauben Sie mir, bis heute habe ich in meinem emotionalen Speicher abgelegt dieses Gefühl, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben denken konnte, Mensch, das wäre ja genial, Herr. Das wäre ja so genial, Herr. Ja, verstehen Sie? Und das ist gut. Das ist gut. Dann ist mir ziemlich egal. Verstehen Sie? Ob vor, Mitte oder nach. Hauptsache, ich weiß das ganz fest. Jesus holt seine Gemeinde. Und das hat er wiederum absolut zugesagt. Also man kann auch unendlich viel machen zur 70. Jahrwoche, aber Sie haben ja mein Versprechen, dass ich jetzt in die Ziellinie komme. Denn nach Daniel 9, 10 und 11 haben wir jetzt mehr oder weniger schon gemacht. Das haben wir ja schon miteinander angegangen. Kommen wir ins letzte, sprich ins 12. Kapitel. Und im 12. Kapitel haben Sie nun einen sehr interessanten Teil, nämlich wir lesen die ersten 4 Verse. Zu jener Zeit, dieser letzten Zeit, wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein. Das ist diese Zeit. Diese Trübsal Jakobs, die große Trübsalzeit, die 70. Jahrwoche, das sind die unterschiedlichen Begriffe dafür, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird ein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die unter der Erde schlafen, liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die Leeren werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Und du, Daniel, verbirg diese Worte, versiegel dieses Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Dieser Vers 4 ist oft missverstanden worden. Als ob wir es in Daniel Buch parallel mit dem Buch mit den 7 Siegeln, die Offenbarung, mit Büchern zu tun hätten, die nur für Spezialisten, besonders Eingeweihte oder entsprechende Abteilungen zu tun hätten. Sie wissen, dass das Buch mit den sieben Siegeln das Geheimnis ist, dass die sieben Siegel ja gebrochen werden. Und wenn ein Buch entsiegelt ist, dann kann man es auch lesen. Also Offenbarung ist schon mal klar. Und hier ist ganz ähnlich. Das, was hier steht, ist missverstanden worden. Nach dem Motto, versiegle dieses Buch bis auf die letzte Zeit. Nach dem Motto, hoffentlich liest es keiner. Nein, genau das Gegenteil meint dieser schlichte, aber ganz, ganz wichtige Satz. Wenn etwas versiegelt werden sollte, dann war es so im Abteilung des Babylonischen als auch des Medo-Persischen Reiches, dann kam es in ein assyrisches Lager. Das heißt, es wurde eine Abschrift erstellt von diesen Schriften, damit auf jeden Fall das eine nicht passiert, dass man keine Kopie mehr machen konnte. Das heißt, genau das Gegenteil ist Sinn von Daniel 12. Nicht, bitte, bitte nicht lesen, sondern die Botschaft lautet, Daniel, mach dir auf jeden Fall sofort eine Kopie und bring die in die Bibliothek, damit auf jeden Fall man von der Kopie oder vom Original, ist mir jetzt egal, immer wieder neu eine Kopie machen kann. Ja? Deswegen versiegle und verbirg dieses Buch. Das ist der Hintergedanke von diesem Satz. Das Versiegeln meint, eine offene Abschrift wird in ein entsprechendes Gefäß eingefügt, damit man davon immer wieder neu eine Kopie machen kann. Das heißt, Gott liegt daran, dass Sie und ich fleißigst Daniel 1 bis 12 lesen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass hier jetzt etwas zum Ausdruck kommt, plötzlich von der Auferstehung. Und diesen Text von der Auferstehung, den hier Jesus aufgenommen hat in Johannes 5, den wollen wir uns noch zum Schluss ganz kurz angucken. Viele, die unter der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Das hat Jesus aufgenommen. Und Jesus hat diese Auferstehung an etwas anderes geknüpft. Wir lesen Johannes 5 von diesem Text. Da heißt es, wundert euch darüber nicht, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Aha, das kennen wir aus Daniel 12. Wie denn? Sie werden hervorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, und die Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Wie ist das eigentlich mit dem ewigen Leben und wie ist das denn eigentlich mit dem Gericht? Heute Abend werden wir noch einmal darauf kurz eingehen, in der Abendansprache. Jesus macht uns das deutlich. Ewiges Leben und ewiges Gericht hängt allein an der Beziehung zu ihm. Das ist ganz wichtig. Aber wenn sie doch hier heißt, sie werden hervorgehen, die Gutes getan haben. Was können sie Gutes tun? Jesus hat uns gesagt, du kannst mich gar nicht gut nennen. Gut ist nur einer. Gut ist nur Gott. Und die Relativität ihres Guten und meines Guten, die reicht nicht aus zu einer Auferstehung zum Leben. Das einzig Gute, was sie tun können, was ich tun kann, ist Glauben. Das Einzige. Und deswegen heißt es oben in Johannes 5, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er kommt nicht in das Gericht. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist ein wunderbarer Text. Ich bin ja, wie manche wissen, so im Pastorenhaushalt aufgewachsen. Und da wird man relativ nah im christlichen Glauben, gerät man in Berührung, selbstverständlich. Ist auch gut. Danke ich heute noch meinen Eltern dafür. Aber irgendwann mal merkt man, es geht um einen selbst. Eine Zeit lang habe ich mich da irgendwie über Wasser gehalten mit der Vorstellung, mein Vater hat einen guten Draht nach oben. Das ist vielleicht so eine Art Familienhaftpflicht oder so. Bis zu begreifen, das haut nicht hin. Und ich hatte vor allem immer Angst, wenn mein Vater Beerdigung gehalten hat. Wenn er ein Talar rausgezogen hat für Beerdigung. Komisch. Weil ich immer ein Gefühl hatte, das ist eigenartig, wie da vor Gott stehen sollte. Und deswegen habe ich mich damals für Jesus Christus entschieden. Ich wollte kein ewiges Leben haben. Das wollte ich gern. Das war mein Einstiegsmotiv, Christ zu werden. Logo, ein gutes Motiv. Und als ich dann im biblischen Unterricht war, hatten wir damals, ich weiß nicht, wie das hier ist, hatten wir damals die Tradition, dass wer wollte, der durfte sich seinen Einsegnungsvers selber aussuchen. Das habe ich auch gemacht. Und Sie können sich vorstellen, welchen Vers ich mir ausgesucht habe. Genau den. Johannes Kapitel 5, Vers 24. Das ist mein Wort. Das weiß ich. Wer mein Wort hört, das tue ich. Und glaub dem, der mich gesandt hat, das tue ich. Der hat ewiges Leben. Er kommt nicht in das Gericht. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist genial. Ihre Chance zum Fragen. Alles. Von Dalit 7 bis 12. Danke fürs Durchhalten. Vielleicht stehen wir mal kurz auf. Ja? Aufstehen. Irgendeine nette Liedstrophe. Hat jemand eine nette Liedstrophe? Wecken Sie die auf, rechts und links, die nicht mehr da sind.